Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Und heute sitzt mir gegenüber Paul Franz. Hallo.
Hallo.
Stell dich gerne mal vor.
Ich bin Paul, ich bin 37 Jahre, nächste Woche 38, bin bei der Berufsfeuerwehr Hamburg beschäftigt, seit jetzt inzwischen 6 Jahren und freue mich sehr, hier zu sein.
Ja.
Und bin gespannt auf die Fragen und die Antworten von mir selbst natürlich auch.
Schauen wir mal.
Ja.
Genau, du hast gerade eben schon erzählt, du bist bei der Berufsfeuerwehr. Was fällt denn da in deinen Tätigkeitsbereich als Feuerwehrmann?
Tatsächlich sehr, sehr viel. Also ich bin jetzt auch gerade seit 8 Monaten in die Leitstelle gewechselt.
Okay.
Also da quasi für die Notrufannahme als Calltaker, nennt sich das heutzutage, drinne. Also es ist nicht nur stumpf telefonieren, sondern auch ein bisschen mehr Organisatorisches. Aber ins Aufgabenspektrum des Berufsfeuerwehrmanns fällt halt in erster Linie der Rettungsdienst.
Mhm.
Also an der Wache selber, der Rettungsdienst, das macht knapp 90% der Einsätze aus. Da wird man wirklich zu allen möglichen gerufen oder alarmiert. Und das ist halt unterteilt in die Berufsfeuerwehr. Einmal in die Feuerwehr, die blaue Schiene, und die Rettungsdienst, die weiße Schiene. Und das wird dann je nach Wache ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, ob man dann innerhalb der 24 Stunden wechselt nach 12 Stunden von dem Rettungswagen aufs Löschfahrzeug, oder man macht 24 Stunden komplett und den nächsten Dienst dann 24 Stunden komplett auf dem anderen Auto. Also auf der Feuerwehrschiene ist es halt auch so, man fährt mit zu Einsätzen, zu Rettungsdiensteinsätzen, zu Großeinsatzlagen, Schadenslagen, sei es Feuerbekämpfen, Verkehrsunfälle. Die Katze vom Baum sehr selten, kommt aber auch noch manchmal vor.
Okay.
Es ist dann eher vielleicht auch die Taube, die schielt, oder die Taube, die humpelt, wo dann der Bürger sich Sorgen macht. Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
Okay.
Das sagt man so, was man gerade auf der blauen Schiene auch erlebt, ne?
Okay.
Das, wo man hinfährt oder hinfahren muss.
So, für mich zum Verständnis, blaue Schiene heißt dann diese großen Einsatzwagen, der Löschzug.
Ja, genau.
Und die weiße Schiene ist das
der Rettungswagen. Auto,
der Rettungswagen.
Genau.
Okay. Ja. Das heißt, wenn du nicht in der Leitstelle bist, dann bist du entweder im Sanitäterauto oder im Löschzug mit
dabei.
Genau.
Richtig. Okay. Genau. Das wird dann eingeteilt immer. Versucht, dass es eine 50-50 Aufteilung ist, weil auf dem Rettungswagen die Belastung halt schon sehr, sehr hoch ist und immer mehr zunimmt. Dadurch, dass teilweise auch Fahrzeuge außer Dienst gehen müssen wegen des Personalmangels und dann aufgrund der hohen Einsatzzahlen einfach es enorm ist. Also wenn man dann teilweise wirklich 24 Stunden durchfährt, das ist dann schon sehr anstrengend und geht an die Substanz, wenn man morgens nach Hause fährt und sagt so, boah, jetzt muss ich mich hinlegen.
Das glaube ich.
Ja.
Ich schluck gerade bei 24-Stunden-Dienst. War mir nicht so klar, dass ihr solche langen Schichten fahrt. Ist das normal oder fährt man nicht die ganze Zeit, sondern hat auch mal Zeit auf der Wache, um mal durchzupusten?
So ist es vorgesehen, dass man auch mal Zeit hat an der Wache, um durchzupusten. In der Regel ist das auch der Fall, dass man mal 1-2 Stunden Ruhe hat. Aber wie gesagt, auf dem Rettungswagen sehr schwierig.
Ja.
Dass man da halt wirklich mal 3-4 Stunden am Stück Ruhe hat, das ist sehr, sehr selten. Kommt auch auf das Revier an, also wo in Hamburg, an welcher Wache man stationiert ist. Das hat auch unterschiedliche Auswirkungen dann auf den Einsatzdienst selber. Das ist dann immer gerne gesehen, dass man nachts auf der blauen Schiene auf dem Feuerwehrauto sitzt und tagsüber auf dem Rettungswagen, weil man dann eher in der Nacht auch Ruhe hat. Und wir haben auch Ruheräume, Sporträume. Es wird ja auch gekocht gemeinsam und Essen zusammen zubereitet. Das ist immer ein Koch an der Wache. Und da gibt es dann schon die Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, auch mal ein bisschen zu erholen.
Und der Koch ist auch Feuerwehrmann oder ist das wirklich ein Koch, der engagiert wurde, um
Nee, das ist einer von uns.
Okay.
Das ist immer ein Feuerwehrmann. Das habe ich auch gerne gemacht oder mache ich auch gerne an der Wache auch, dass ich da koche. Dann ist man in der Regel in einer Funktion auf dem Löschfahrzeug oder halt auf der Drehleiter oder auf dem Einsatzleitwagen, wo man seltener ausrückt oder wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man eher länger an der Wache ist, dass man auch das Essen zubereiten kann. Kommt aber auch vor, dass statt um 12 das Essen dann um 15 Uhr erst fertig ist oder so.
Klar.
Selten,
wenn
aber
alle Mann raus müssen oder alle Menschen, weil ich glaube, es sind nicht mehr nur Männer bei euch.
Nee, überwiegend schon, aber es werden immer mehr Frauen auch tatsächlich, die es schaffen, weil die Anforderungen dieselben sind, sowohl für Männer als auch für Frauen. Also da wird kein Unterschied gemacht, dass die Frauen dann längere Zeit haben zum Ausdauerleistungsnachweis irgendwie, also zum Laufen oder zum Schwimmen, das ist alles dasselbe Niveau.
Ja.
So, und das schaffen immer mehr Frauen auch. Ne?
Sehr gut.
Ja, absolut.
Wie bist du damals Feuerwehrmann geworden?
Tatsächlich per Zufall.
Okay.
Ich habe im Hafen relativ spät noch eine Ausbildung gemacht als Hafenlogistiker und habe da jemanden kennengelernt, der schon seit 35 Jahren bei der Berufsfeuerwehr war.
Okay.
Und der hat als Nebenjob im Hafen PKWs gefahren. Und der hat mich dann angesprochen und meinte, pass auf, nach der Ausbildung willst du hier im Hafen bleiben oder willst du zur Feuerwehr kommen? Und ich hatte gar keine Berührungspunkte mit der Feuerwehr. Und dann habe ich mir das erzählen lassen und gedacht, okay, ja, klingt ganz nett. Und bin mal mit zur Wache Nachmittag gefahren. Da sind wir die Drehleiter hochgeklettert. Und er hat mir so das Wachleben gezeigt und die Aufgaben und die Tätigkeiten. Und da habe ich gedacht, ich versuche es mal mit einer Bewerbung, weil das war sehr spannend. Und das wirkte so als Beruf für mich dann doch ansprechend, wo ich mir dachte, ja, ich bewerbe mich mal und versuche mal den Einstellungstest, also Theorie und den praktischen, also den Sporttest. Habe das dann alles bestanden und hatte dann die Qual der Wahl nach der Ausbildung, weil ich auch dann im Hafen fest übernommen werden sollte. Und was mache ich, auch zukunftstechnisch gesehen. Und da ist mein erstes Kind damals geboren in dem Zeitraum. Und dann habe ich mich für die Feuerwehr entschieden und habe es auch bisher nicht bereut.
Klasse.
Ja.
Wie viel sind pro Schicht auf der Wache?
Es kommt auf die Wache drauf an.
Okay.
Also es gibt halt auch Wachen mit vielen Zusatzfunktionen, mit irgendwelchen Wechselladerfahrzeugen, mit einer Tunnelwache, also hier in Hamburg haben wir Tunnelwachen. Außenstellen, wo dann nur Rettungswagen stehen, die dann auch von den Wachen halt hauptbesetzt sind. Aber da ist man dann für den Dienst an der Außenstelle.
Okay.
Aber so zwischen 20 und 30 Leuten, also so der Durchschnitt sagt man immer, sind 25 Leute pro Wache. Und dann pro Wachabteilung auch, die dann immer 24 Stunden im Dienst sind. Also es gibt 3 Wachabteilungen bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg. Und diese eine Woche ist quasi aufgeteilt dann unter den 3 Wachabteilungen.
Okay. Wenn man diese 24-Stunden-Schichten hat, gibt es da einen Ausgleich? Oder sagt man, man arbeitet dann 2-3 Tage sozusagen 24 Stunden und hat dann den Rest der Woche frei? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist immer ein 3-Wochen-Block.
Ja.
Und dann wiederholt sich das immer wieder.
Okay.
Also man hat in dieser Woche beispielsweise habe ich Mittwoch und Samstag Dienst und dann nächste Woche Dienstag, Donnerstag und darauf die Woche Montag, Freitag, Sonntag.
Ah, okay.
Und dann geht es wieder von vorne los, wieder mit Mittwoch, Samstag. Und immer so weiter. Also rein theoretisch weiß ich, was ich an welchem Tag in 15 Jahren, wenn ich auf der Wachabteilung bleibe, Dienst habe oder nicht.
Und okay.
Dadurch, dass man dann halt eine 48-Stunden-Woche hat und alle 2 Wochen dann eine 72-Stunden-Woche, haben wir einen Ausgleich, also Freizeitstunden quasi, die wir aufbauen durch die Überstunden. Und dann können wir uns jeden Monat so Freizeiten wünschen, dass wir dann halt einen kompletten Tag frei haben. Das ist dann sehr angenehm, dass man dann halt beispielsweise den Montag, wenn man den frei bekommt, hat man gleich eine ganze Woche am Stück frei.
Ja.
So, und das ist dann der Ausgleich dafür. Also, man ist rein von den Stunden mehr weg von zu Hause als in einem, ich sag mal, Otto-Normal-Verbraucher-Job. Das ist halt doch sehr angenehm, weil man die Stunden, die man halt weg ist, ist ja viel nachts auch.
Ja.
Und dadurch bin ich trotzdem mehr zu Hause und habe halt auch die Möglichkeit, öfter die Kinder in die Schule jetzt bald oder in den Kindergarten zu bringen und abzuholen. Also bin mehr zu Hause und erledige viele Dinge vor mir, das fällt einem schwer, wenn man halt dann doch wieder Montag bis Freitag 9-to-5-Job hat, wo man halt vormittags nichts erledigen kann. Das ist dann schon eine Umgewöhnung, ne? Und das geht aber allen Feuerwehrkollegen so, dass wir sagen, das ist eigentlich undenkbar, wieder in einen normalen Montag bis Freitag-Job reinzugehen. Das hatte ich jetzt 3 Monate für die Leitstellenausbildung, Montag bis Freitag-Woche. Und wir sind zu Hause wirklich teilweise abgesoffen, weil wir gesagt haben, wie klappt das jetzt? Das geht nicht. Eigentlich ist das Normalste. Ich bin zwar jede Nacht zu Hause oder jeden Nachmittag, aber gefühlt schafft man nichts. Ne?
Also
das ist dann schon so ein Feuerwehrding, also dass man das genießt.
Ja, ich denke, und ich denke mir gerade mit Familie ist es ja wunderbar, wenn man nur in Anführungsstrichen 2 Tage oder 3 Tage die Woche arbeitet.
Ja.
Und wenn man dann so eine konsequente Vorausschau hat, dann kann man das ja sehr gut planen.
Absolut. Ja, gerade dieses vorausschauende Planen, das ist halt sehr, sehr viel wert. Ne?
Ja.
Also sagt meine Frau auch, dass diese Dienstag-Donnerstag-Woche beispielsweise ist dann gerade an der Wache immer mit Glück hat man dann Dienstagnacht eine ruhige Nacht, aber meistens natürlich dann nicht. Und dann ist der Mittwoch auch mehr oder weniger für die Katz, weil man den Mittwoch braucht zum Erholen. Ne? Und man ist dann nur bei 70-80% von der Energie her für zu Hause auch, ne? Und oder für selber Sport machen oder sich um die Kinder zu kümmern, mit denen was zu machen, zu unternehmen. Das sind dann meistens dann schon 3 Tage, die dann irgendwie verloren sind, also nicht verloren sind, sondern also nur verloren im Sinne der Familie oder für einen selber. Aber dafür freut man sich dann wieder auf das lange Wochenende und auf den nächsten freien Dienst dann auch. Oder aber der Dienst an sich macht schon Spaß, also egal wo. Deswegen nimmt man das gerne in Kauf.
Sehr schön. Kommen wir mal ein bisschen zu den Einsätzen, weil ihr werdet ja auch gerufen, um zum Beispiel eine Wohnungstür zu öffnen. Mhm. Ich habe das bei meinem Papa ein paar Mal mitbekommen, beziehungsweise mein Papa war Hausmeister und wenn da irgendwie was nicht klar war, wo die Person ist und die man nicht erreicht hatte, dann hat er die Feuerwehr gerufen und ihr habt dann, oder deine Kollegen, die Tür geöffnet. Mhm. Mit was für ein Gefühl geht man da rein? Weil es kann ja alles einen erwarten.
Ja, also es ist immer auch ein bisschen abhängig davon, was auf der Depesche steht. Eine Depesche ist ein Einsatzzettel, den man bekommt an der Wache. Und da steht halt drauf, was dann der Calltaker, also jetzt ich inzwischen auch, abfragen kann.
Ja.
So von dem Anrufer oder von der Polizei, was die halt wissen. Ist diese Person jetzt länger nicht gesehen worden? Ist die Person vielleicht auch im Krankenhaus? Hört man die Person dahinter, dass sie um Hilfe schreit oder nicht? Das macht auch einen Unterschied in der Alarmierung, was für Fahrzeuge kommen oder nicht. Wenn man eine Person halt dahinter vermutet oder wenn man weiß, da ist eine Person dahinter, hinter der Tür in der Wohnung und die braucht Hilfe. Das heißt, da ist jemand, da kommt immer ein Rettungswagen mit.
Okay.
So, wenn jetzt der Briefkasten überquillt und die Nachbarn rufen nach 3 Wochen an und sagen, da haben wir seit 3 Wochen niemand mehr gesehen, das Licht brennt aber dauerhaft, wir hören da auch nichts und es riecht vielleicht ein bisschen komisch. So, dann fährt in der Regel halt erstmal nur ein Gerätewagen hin, weil man davon ausgeht, da ist keine Person mehr drin. Oder die Polizei kommt dann auch immer mit, aufgrund der Situation, dass man halt die Tür aufbricht, in dem Sinne ja das Eigentum ja auch beschädigen muss.
Ja.
Gegebenenfalls, wenn man nicht die Möglichkeit hat, halt irgendwie beim Nachbarn oder doch noch Verwandte zu erreichen, die einen Schlüssel haben könnten. Das wird immer zuerst auch versucht. Es sei denn halt, man geht von einer akuten Notsituation aus, dass da jemand dahinter ist, der jetzt sofort Hilfe braucht. Dann ist natürlich trotzdem immer abzuwägen, also den geringsten Schaden zu verursachen, um in diese Wohnung reinzukommen, gegebenenfalls durch ein Fenster, was vielleicht auf Kipp ist oder halt durch die Wohnungstür mit dem Ziehen des Schlosses. Das ist dann unterschiedlich. Also das Gefühl selber in einem, bei mir jetzt, es ist eigentlich nur so, okay, wie mache ich die Tür auf? Also man macht sich nicht viel Gedanken, was ist jetzt dahinter, was könnte dahinter sein, weil die Aufgabe in erster Linie ist es, wir müssen diese Tür aufbekommen, weil dann können wir weitersehen. Dann sehen wir, was passiert oder was ist passiert, was wird passieren. Macht man sich oder ich persönlich ehrlich gesagt keine Gedanken drüber, was jetzt dahinter sein könnte. Es sei denn, man riecht schon etwas beispielsweise, denkt man sich, okay, wenn wir jetzt die Tür aufgemacht haben, setzen wir dann doch vielleicht eine Maske auf, wenn es halt schon doch sehr, sehr extrem stinkt. Oder es kommt auch vor, dass schon unterhalb der Tür Maden rauskrabbeln. Ist auch gerne mal oder öfter mal schon vorgekommen, kommt immer wieder vor. Dann geht man halt davon aus, dass da jemand schon verstorben ist drinne. Trotzdem müssen wir ja dann die Tür aufmachen.
Ja. Geht ihr dann auch weiter rein oder ist das dann Sache der Polizei oder?
Also wenn wir wissen, da ist eine Person drinne, dann gehen wir rein.
Okay.
Wenn wir davon ausgehen, dass da keine Person drinne ist, dann geht zuerst die Polizei rein, ja.
Okay.
Weil wir nicht wissen, was da für eine Person drin ist. Ist sie gegebenenfalls gewalttätig oder sonstiges, also das ist dann Aufgabe der Polizei. Wenn wir wissen, da ist jemand und braucht Hilfe, dann gehen wir zuerst, also die medizinische Seite und dadurch, dass halt jeder bei der Feuerwehr auch eine medizinische Ausbildung hat, also jeder Berufsfeuerwehrmann hat es halt und wenn man da mit einem Gerätewagen hinkommt, ohne Rettungswagen als Beispiel und dann ist da doch jemand und braucht Hilfe, dann kann man immer erste Hilfe auch leisten und haben auch mal einen Rucksack mit dabei, auch auf den Feuerwehrautos, wo man halt diese erste Hilfe leisten kann, bis dann Rettungswagen oder gegebenenfalls Notarzt dann noch weitere Medikamente hat, nachalarmieren kann.
Das heißt, ihr arbeitet Hand in Hand mit der Polizei?
Ja, genau. Das müssen wir. Also die rufen uns auch oder alarmieren uns dann auch öfter dazu oder wir die Polizei dazu, weil wenn wir zuerst da sind und da wissen wir, es ist gesichert, eine Person in der Wohnung schreit um Hilfe, ist gestürzt in der Küche als Beispiel, kann sich nicht mehr bewegen oder im Badezimmer, dann warten wir nicht auf die Polizei, sondern gehen so schnell wie möglich rein. Mit dem Rettungswagen dann zusammen oder ich als auf dem Rettungswagen. Und manchmal ist es so, dass die Polizei halt ein bisschen länger braucht, weil das nicht in deren Priorisierung ganz oben ist, dass sie jetzt sagen, okay, da ist eine Tür verschlossen. Die müssen aber halt dann, wenn wir wieder weg sind, da warten, bis der Tischler kommt und eine neue Tür einbaut oder das Schloss neu einsetzt oder halt dafür sorgt, dass irgendwelche Angehörigen benachrichtigt werden. Das ist dann alles Aufgabe der Polizei.
Okay. Ihr werdet ja auch zu Verkehrsunfällen hinzugezogen, gerade bei schweren Verkehrsunfällen gehe ich mal von aus. Wie ist das da? Weil wenn man da jemanden birgt und rettet, bekommt ihr im Nachhinein nochmal mit, was mit dieser Person ist?
Wenn man das möchte, ja.
Okay.
Also es kommt immer auch auf die Situation drauf an. Wenn das, wie du sagst, ein großer Verkehrsunfall ist, mit mehreren Verletzten oder mit sehr, sehr schwer verletzten Personen, dann kriegt man es entweder durch die Medien ja mit, ob diese Person überlebt hat oder nicht. Oder teilweise auch an dem Tag noch, wenn man wieder in einem Krankenhaus ist, fragt man auch mal nach beim Chefarzt oder vorne in der Notaufnahme bei den Pflegern und fragt man nach, wie es halt XY ergangen ist, weil man dann schon doch interessiert ist, also bei besonderen Situationen.
Ja.
Aber in den meisten Fällen, jetzt bei mir persönlich, kriegt man das nicht mit.
Okay. Nee.
Also wirklich nur in besonders schwerwiegenden Unfällen, die aus der Reihe tanzen jetzt, die halt nicht tagtäglich passieren, weil dieses tagtägliche, ich bin gestürzt oder der Fahrradfahrer wurde mal vom Auto ein bisschen angeditscht, hat sich nur das Handgelenk gebrochen, da macht man nichts mehr, fragt man nicht mehr nach.
Nee, das ist, glaube ich, auch eher Routine dann, aber ich dachte auch eher an solche Verkehrsunfälle, die einem dann vielleicht auch im Kopf bleiben, weil sie einfach doch groß und schwer waren.
Also da fragt man schon nach und ist interessiert, also ich persönlich, ob die Person überlebt hat.
Ja.
So, das möchte man halt wissen, ne? Oder ob da jetzt bleibende Schäden eventuell bei der Person da waren, weil sie vielleicht ein paar Minuten ohne Sauerstoff war und bevor sie reanimiert wurde oder wir sie reanimieren konnten. Und bekommen die Person vielleicht auch gegebenenfalls mit einem Herz-Kreislauf wieder ins Krankenhaus, was halt unsere oberste Aufgabe ist, so gerade im Rettungsdienstbereich bei Unfällen, dass wir versuchen, Menschen halt lebendig ins Krankenhaus zu bekommen. So, und wenn man das halt schafft, dann ist man schon interessiert und spätestens beim nächsten Dienst oder so fragt man nach oder man kriegt auch die Info über einen Wachführer oder über die Wachabteilungsführung, die dann auch nochmal Benachrichtigungen vom Krankenhaus bekommen. So, pass auf, der Einsatz ist sehr, sehr gut gelaufen. Oder die Angehörigen melden sich bei uns, weil die dann herausbekommen, dass wir da im Einsatz waren an der Wache. Dann gibt es manchmal auch Bilder von Kindern oder mal einen Kuchen, der dann vorbeigebracht wird. Also oder einfach ein netter Brief, so dass das ist auch schon das, worüber man sich doch sehr freut, dass man dann merkt, okay, da die Menschen, denen geht es jetzt wieder gut, dementsprechend, und eine gewisse Anerkennung kam auch zurück und das freut einen schon sehr doll, wenn man das dann mitkriegt, ja.
Du hast ja schon eben gesagt, die höchste Priorität ist, den Menschen lebend ins Krankenhaus zu bekommen.
Mhm.
Ich gehe mal davon aus, es klappt nicht immer.
Nein.
Wie ist das für dich, wenn der unter deinen Händen wegstirbt?
Inzwischen auch Routine.
Okay.
Aber es kommt auf die Person drauf an. Also in was für Umständen sind wir da bei der Person? Ist das draußen? Ist das ein Randständiger? Ist ein Obdachloser? Ist das eine ältere Person, die in ihrer Wohnung oder im Pflegeheim verstorben ist? Aus welchen Gründen auch immer. Das gehört zu Routineeinsätzen dazu, weil das Alltag ist und das gehört tagtäglich einfach mit dazu, dass alte Leute sterben, dass randständige Obdachlose im Winter teilweise erfrieren, sich eine Überdosis setzen, ungeklärte Ursachen, vielleicht auch ein Mord, was die Polizei dann eventuell aufklärt im Nachhinein. Das kriegen wir dann aber nicht mehr mit. Also habe ich noch nie mitgekriegt, ob das dann jetzt ein Mordfall oder nicht. Also ob der jetzt ermordet wurde.
Es sei denn, steht in der Zeitung.
Genau. Das kriegt man dann schon mit, ne? Oder halt, wenn in der Wohnung was dann so komisch war, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wir gehen jetzt nicht weiter, weil es doch zu viel Blut war und das nicht normal aussah, dann gehen wir auch einen Schritt zurück und sagen jetzt, also gesicherte Todeszeichen bei der Person und Rest macht erstmal die Polizei. Oder wenn halt Personen draußen ja versterben, was ja auch vorkommt, die werden ja immer in die Gerichtsmedizin in Hamburg gebracht. So in anderen Bundesländern ist es ja, glaube ich, nicht immer der Fall, aber in Hamburg müssen wir als Rettungswagen immer hinkommen und die dann in die Gerichtsmedizin bringen, wenn sie halt draußen versterben. Also das ist wirklich Alltag geworden. Das macht mir nichts mehr und das habe ich Gott sei Dank auch noch nie irgendwie so mit nach Hause genommen, dass ich jetzt nachts davon träumen musste oder mir irgendwie mir das zu schaffen gemacht hat. Also diese Alltagseinsätze. Das habe ich akzeptiert zu lernen auch und es hat auch ein bisschen gedauert, so zu Anfang. Jetzt während der Ausbildung macht man ja auch schon Praktikas an den Wachen. Da war das dann schon manchmal so, okay, was erwartet mich jetzt? Ich bin gespannt. So, ich lasse es auf mich zukommen, weil kein Mensch kann meiner Meinung nach von sich behaupten, ohne dass jemals irgendwie dieses Erlebnis mit dem Tod oder mit einem toten Menschen gehabt zu haben, wie man damit umgeht. So, wie reagiert man da drauf? So, das ist halt schwierig zu sagen, wenn man es nicht erlebt. Und,
kann ich bestätigen.
Genau. Deswegen bin ich froh darüber, dass ich das bisher gut kann und auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht habe, halt durch den Zivildienst vor jetzt inzwischen 18 Jahren mit älteren Leuten.
Damals da viel gemacht noch Zivildienst. Und
da, genau, 2007, ja. Da habe ich halt die ersten toten Menschen kennengelernt und habe für mich gelernt, auch damit umzugehen.
Ja. könntest du über deine Arbeit psychologische Hilfe bekommen?
Ja, sofort. Also das ist auch sehr, sehr gut, was die Feuerwehr Hamburg da anbietet. Es gibt auch Sondereinsatzgruppen für Gesprächsnachsorge, die unmittelbar nach schweren, größeren Einsätzen, sei es eine Kinderreanimation, verstorbene Kinder, also alles, was Kinder angeht, Kinder, Jugendliche oder auch junge Erwachsene, wird in der Regel sofort Hilfe angeboten, dass auch die Gesprächsnachsorge kommt. Das sind intern Feuerwehrleute, die eine interne Ausbildung machen, nochmal für diese Gesprächsnachsorge, die sich anbieten, die auch zur Wache kommen und dann sind erstmal alle Fahrzeuge außer Dienst. Dann wird die Wache oder die Fahrzeuge von anderen Wachen aufgefüllt und dass halt die Einsatzbereitschaft weitergegeben ist. Und dann gibt es in der Regel erstmal Kaffee und Kuchen und es wird sich hingesetzt und es wird darüber geredet. Dann gibt es eine Feuerwehrpastorin und die kommen dann auch gerne mit dazu, wenn es auch gewünscht ist. Auch aus der Leitstelle dann der Calltaker, der das Gespräch aufgenommen hat, der kann auch mit zur Wache, dass ich quasi der Kreis schließt, so alle, die an diesem Einsatz beteiligt waren, weil man weiß ja teilweise auch nicht, was man am Telefon gehört hat, was man mitgekriegt hat.
Ja.
Wie konnte man am Telefon schon helfen, weil da ist man ja der erste Ansprechpartner. Da wird ja in der Regel auch schon so eine Reanimation eingeleitet oder versucht dann irgendwelche Personen aus Zwangslagen zu befreien, sei es aus einer brennenden Wohnung oder halt beim Verkehrsunfall. Und da ist die Feuerwehr sehr, sehr gut aufgestellt. Also seit ich da bin, ist das so. Und es wird auch immer mehr angenommen und akzeptiert.
Klasse.
Und das war früher nicht der Fall, sagen auch viele Ältere. Das ist halt früher dieser typische männliche, dominante Beruf. So, stell dich nicht so an, mach weiter. Sondern die Alten sind auch durchweg alle sehr begeistert davon, dass es halt nicht mehr so ist wie früher. Sondern dass es da jederzeit auch gesagt wird, so pass auf, geh nach Hause für heute. Das ist nicht gut, wenn du weitermachst. Damit hilfst du dir nicht, damit hilfst du den Menschen nicht, denen du helfen musst. So, und da ist auch eigentlich jeder so eigenverantwortlich und sagt, ich kann weitermachen. So, ja, kann es. Oder ich kann das nicht. Oder ich merke das vielleicht auch erst eine Stunde später. Weil man merkt, oh nee, das war jetzt irgendwie doch zu doll, weil jetzt habe ich mit zu Hause telefoniert. So, ich wollte einfach nur die Stimme meiner Kinder hören und dann bricht man in Tränen aus und dann heißt es, nee, das geht nicht. Ich muss nach Hause. So, ich brauche eine Woche frei. Ich muss damit erstmal klarkommen und dann schauen wir weiter. So, das ist gewünscht, dass man da auch ehrlich ist und dass man da jetzt nicht dann irgendwo an Pranger gestellt wird und sagt, irgendwie als Weichei hingestellt wird oder so. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Das ist sehr gut.
Definitiv. Also einmal sich einzugestehen, hier geht's gerade für mich nicht weiter. Ich brauche Hilfe. Das ist ja erstmal ein Eingeständnis. Das, was du gesagt hast, das war früher halt nicht so. Da hat man einfach weitergemacht.
Genau, musste man.
Business so as diese, usual, genau.
Richtig, ja.
Finde ich super.
Ja,
das
ist auch sehr gut.
Ja. Ihr geht in Situationen rein und helft anderen Menschen. Und ihr werdet ja auch dafür ausgebildet, dass ihr das könnt. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch immer noch Gefahren, die einen selber auf einmal in Not bringen können. Ist dir sowas schon mal passiert?
Toi, 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 zum Glück nicht.
Sehr gut.
Nein. Also das ist immer so, wo was gefährlich werden kann, aber so eine richtige Zwangslage oder Zwangssituation hatte ich zum Glück noch nie gehabt. Das gab vor anderthalb Jahren, gab es einen Artenschutznotfall, heißt das auch bei uns. Da ist halt ein Kollege von uns, in der Wohnung, in der Messi-Wohnung, hat er nicht mehr rausgefunden, hat sich verirrt und ist in einem kleinen Raum wie eine Abstellkammer. Es hat sich herausgestellt, es war die Toilette und die Tür hat sich verkeilt und es hat halt gebrannt in der Wohnung. Also eigentlich nur noch gequalmt und gekokelt, aber irgendwann war die Luft aus. So, und der war halt wirklich in der Nahtoderfahrung und das sind Situationen, die wünscht sich keiner.
Ja.
Genau, also er hat es auch geschafft. Also die Kollegen haben ihn dann gefunden, weil er alles richtig gemacht hat. Also es gibt auch eine Man-Down-Funktion, nennt sich das beim Funkgerät. Wenn da halt keine Bewegung drin ist und wenn er merkt, es ist jetzt in der waagerechten Position, dass dann ein Alarm losgeht und man hört den halt piepen. So, aber nee, ich zum Glück selber noch nie.
Oh, sehr gut.
Ja.
Du hattest eben ja schon gesagt, du hast auch gerne, als du noch auf der Wache warst, gerne mal gekocht. In US-Serien wird ja immer sehr dieser Zusammenhalt so einer Wache oder so einer Mannschaft gezeigt. Kann man das übertragen auf deutsche Wachen oder auf die Hamburger Wache, auf deine Wache?
Ja, absolut. Also der Unterschied ist bei uns, dass man die ersten 9 bis 10 Jahre 3 Wachen besucht haben muss oder soll in Hamburg. Hat sich irgendwer mal ausgedacht irgendwann. Hat Vor- und Nachteile. Einmal die Nachteile, dass man halt aus einer Gemeinschaft wieder rausgerissen wird und in eine neue Gemeinschaft wieder reinwachsen muss, was aber auch für einen selber, für die persönliche Entwicklung auch nicht verkehrt ist. Aber letztendlich ist das so an den Wachen, also gerade meine erste Wache in der Innenstadt, das war richtig familiär. Also ich habe mich jeden Tag gefreut, zum Dienst zu fahren. Also es gab nicht einen Abend oder ein Urlaub, wo ich gesagt habe, oh nee, jetzt muss ich wieder arbeiten, sondern es war wirklich wie so eine Freude, so geil, ich habe morgen wieder Dienst und es war wie so ein Klassenausflug. Also das ist so, okay, ein Ausflug und man hat seine ganzen Kumpels da wieder getroffen. Und natürlich gibt's auch mal Meinungsverschiedenheiten und so, aber daran wächst ja auch so eine Gemeinschaft.
Ja.
Das ist wirklich so. Also ich habe immer noch mit vielen Leuten Kontakt, so von den Wachen, wo ich jetzt bisher war, in der Innenstadt und in Alsterdorf. Und auch Freundschaften darüber hinaus auch gewachsen. Also es ist anders wie in den US-Serien, aber es ist halt einfach doch eine Gemeinschaft da und es ist wirklich wie so ein Klassenausflug und wie in der Schule. Und gerade dann abends, wenn man dann doch gemeinsam ins Bettchen geht und nicht jeder ein Einzelzimmer hat, das fanden wir auch immer irgendwie ganz witzig. So, dann, das ist eine Jugendherberge gefühlt. Und Feuerwehr hat einen eigenen speziellen Humor, so innerhalb der Feuerwehr, gerade auch um gewisse Dinge zu verarbeiten von den Einsätzen, was teilweise dann auch sehr, ja, wie sagt man, also schwarzer Humor auch manchmal, wo man sagt, okay, das ist besser, dass das jetzt hier an der Wache bleibt und nicht nach außen hin dringt. Aber das ist eine Art und Weise auch, glaube ich, oder reden wir auch drüber, dass um mit den Situationen umzugehen, mit den Erlebnissen, mit den Bildern, die man im Kopf hat, die halt nie wieder weggehen werden, so die man sein Leben lang behalten muss. Und es gibt Kollegen, die haben das toi 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 nie, also wenn sie mit 60 in Pension gehen. Der Kollege, der mich damals im Hafen angeworben hat, der ist jetzt in Pension mit 62 und der hatte halt nie was Schlimmes mit Kindern. So, und das wünsche ich jedem Kollegen, dass man das halt nie hat.
Im Fernsehen gibt es ganz viele Dokus, wo Rettungswagen begleitet werden oder halt auch die Feuerwehr. Hast du die mal gesehen und wie realistisch ist sowas?
Also teilweise ist es realistisch, aber es ist immer viel aufgezogen. Also es wird natürlich viel verkauft, so nach, bisschen nach außen hin die Action. Und ich habe das auch teilweise halt mitgekriegt, dass ein Fernsehteam an der Wache war und dann hieß es aber, die müssen noch 2 Monate länger da bleiben, weil sie nichts Spannendes miterlebt haben.
Okay.
Oder in deren Augen nichts Spannendes, ne? Weil sie sind dann auch teilweise nur tagsüber dann mit dabei gewesen. Aber es ist teilweise schon Fremdschämen, finde ich. Einfach dann da Sachen zu sehen, wo ich denke so, boah, gut, die wollen sich jetzt als die coolen Firefighter hinstellen oder als der Superheld schlechthin.
Aber das ist es
nicht. Ist es dann nicht unbedingt. Also klar ist man für viele, gerade Kinder oder Jugendliche oder andere Personen auch irgendwo ein Held. So, aber das mag ich nicht, weil ich habe mir den Job ja ausgesucht, das ist mein Beruf. So, das will ich machen, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich nach außen hin Held sein will, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. So, und weil ich dadurch eine gewisse Erfüllung habe, also eine gewisse Berufung auch darin gefunden habe und nicht es meine reine Arbeit ist und mich da irgendwie profilieren möchte. Und das, also weiß Gott, nicht alle, die es da im Fernsehen sind, wollen das. Es gibt ja auch ein paar Dokus auch über die Hamburger Feuerwehr und da kenne ich auch ein paar, also die, da weiß ich auch, dass sie das nicht sind oder sein wollen, irgendwelche Selbstdarsteller oder ähnliches. Ja. Ist halt einfach so ein bisschen auch Werbung für die Feuerwehr. Ja. Das, glaube ich, ist da auch viel bei, weshalb auch die Feuerwehr Hamburg das auch macht. Es geht, da muss ja auch alles über die Pressestelle laufen und es muss genehmigt werden, dass da gefilmt werden darf und inwiefern auch gefilmt werden darf, wer sich da bereit erklärt. Es gibt auch Kollegen, die sagen, nee, ich möchte das auch nicht, ich möchte da nicht in der Kamera sein. So, mich hat es nie gestört, aber es war nie zum Zeitpunkt, wo ich an der Wache dabei war, dass dann irgendwie ein Fernsehteam dabei war. Aber es kommt auch immer auf den Sender drauf an, dass ob das jetzt ein bisschen seriös gemacht wird oder es ist einfach nur so zum Darstellen der Action und die coolen Feuerwehrjungs.
Das Reißerische, ja.
Genau, also das gibt ja auch andere Formate, so wie Feuer und Flamme da im Ruhrpott ist das ja relativ viel. Die habe ich mal auch gerade zur Ausbildungszeiten habe ich mir ab und zu mal ganz gerne angeguckt, weil das schon sehr realistisch wirkte auf mich. Und auch im Nachhinein ist das schon so ein bisschen realistisch.
Klasse.
Genau.
Es gibt neben der Berufsfeuerwehr ja auch die Freiwillige Feuerwehr. Wie ist da die Zusammenarbeit?
In den Einsätzen sehr eng, weil wir auf die angewiesen sind, weil wir halt diese Manpower dann brauchen, gerade bei größeren Schadenslagen, wo die auch nochmal Spezialfahrzeuge teilweise haben, die halt wirklich nur 1-2 Mal im Jahr zum Einsatz kommen. So, und das machen dann die Freiwilligen Feuerwehren, die dann auffüllen, nennt sich das auch gerne, oder teilweise auch dann zuerst am Einsatzort sind, die sich dann gegebenenfalls auch in dem Revier besser auskennen als dann der Wachabteilungsführer oder der Zugführer, nennt sich das dann, an der Einsatzstelle, weil die es einfach kennen. Die kennen da jede Ecke, weil die aus dem Stadtteil kommen, so, oder kommen müssen ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und die braucht man. Also bei den Feuerwehreinsätzen, da sind die unabdingbar bei den größeren Sachen. Ne?
Ja. Wie ist da die Informationskette? Kommen die Anrufe von der Freiwilligen Feuerwehr kommen auch bei den Calltakern an und der informiert dann die Freiwillige Feuerwehr?
Ja, also sowieso. Es kommt alles über die Leitstelle. Also wenn man die 112 anruft, dann kommt alles zu uns.
Ja.
Auch die Leute, die die Polizei sprechen wollen, wenn die halt beim Handy einfach nur auf Notruf drücken, dann ist es halt die 112.
Okay.
Und dann müssen wir den Leuten erklären, dass die Polizei die 110 hat. Das wissen halt viele Leute immer noch nicht. Also alles, was Feuerwehr- und Rettungsdienst technisch gefahren wird, geht alles über uns, über die Leitstelle.
Okay.
Und das wird dann von uns aus alarmiert und dann halt gegebenenfalls halt auch zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr, die dann auch an besonderen Tagen wie Silvester dann auch in ihrem Gerätehaus sitzen und sich halt auch einsatzbereit melden in dem Sinne und halt da vor Ort sind und nicht jetzt von der Arbeit oder von zu Hause mitten in der Nacht losfahren müssen, erstmal mit dem Auto zu deren Wache und von da sich umziehen und dann losfahren, sondern die sind teilweise dann an besonderen Tagen auch direkt an den Wachen und fahren genauso los wie wir.
Okay.
Und sitzen da gemeinsam, also werden alle zentral von uns alarmiert, genau.
Bei mir schlüsselt sich das gerade so auf, was für eine Riesenorganisation so im Hintergrund da läuft.
Mhm.
Weil, kannst du wahrscheinlich bestätigen jetzt, wo du in der Leitstelle bist und wenn man da das versucht, alles zu koordinieren.
Das ist sehr, sehr, sehr komplex. Also das ist auch gerade das Organisatorische, das ist doch mehr, als ich selber auch gedacht hätte, bevor ich hochgegangen bin jetzt in die Leitstelle. Dadurch macht es auch interessant. Also da ist die Koordinierung der Rettungshubschrauber, wovon wir ja auch zwei in Hamburg haben.
Ja.
Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern, mit den Krankenbeförderungsunternehmen, die Krankenwagen fahren, wo halt ein Krankentransport, also jetzt nicht lebensbedrohliche Notfälle sind, mit den Arztpraxen zusammen, mit den Freiwilligen Feuerwehren, mit den Bereichsführern, mit den Kleinbooten, allgemein mit den Sondereinsatzkomponenten, die wir in der Feuerwehr haben, ist halt sehr, sehr viel. Dann die Polizei und also das ist spannend, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Es ist doch schon ein Riesenapparat, der dahinter steckt, genau.
Ja, das macht man sich immer nicht so Gedanken drüber, wenn man die 112 wählt.
Die Leute rufen auch nicht nur für Notfälle an, also leider Gottes rufen die auch an, weil die Hecke vom Nachbarn nicht passt, ne? Und dann müssen wir denen erklären, dass das aber nicht die Feuerwehraufgabe ist, sondern die Aufgabe der Polizei und selbst endlich auch nicht der Polizei, aber das können wir dann abwiegeln. Genau, also die verrücktesten, kuriosesten Sachen, weshalb die Leute anrufen und glauben halt, dass auch die Feuerwehr für alles hilft. Ne? Also wenn jetzt der Wasserhahn tropft, gibt es auch welche, die anrufen und sagen, das muss die Feuerwehr erledigen. Ne?
Ja.
Klar.
Wäre auch mein erster Gedanke.
Ja.
Definitiv.
Genau, aber es ist halt so, wenn nichts mehr geht, ist eigentlich so bei dem Bürger drin, also wenn man nicht mehr weiter weiß, dann was macht man? Man ruft die Feuerwehr. So, und letztendlich ist es ja auch richtig, wenn halt eine extreme Situation da ist, in der man sich befindet, wie auch immer, ruft man halt die 112 an. Und in den meisten Fällen kommen wir dann auch, um zu helfen. Ne? Und teilweise ist auch geholfen, wenn wir schon erstmal nur da sind.
Mhm.
Gerade mit einem Rettungswagen oder so, dann, dass die Leute Bauchschmerzen haben und das aber schon seit einer Woche. Aber die dann am Telefon die Frage so beantworten, dass wir halt doch ausrücken. Und dann reicht es teilweise schon, wenn wir da sind. Oder auch bei schlimmeren Sachen wie ein Herzinfarkt. Man merkt, die Leute werden entspannter oder der Gesichtsausdruck wirkt erleichtert, sobald man die Wohnung betritt bei einigen Leuten. Ne? Dass sie merken, oh, jetzt ist Hilfe da, jetzt wird mir geholfen, jetzt fühle ich mich gut. Und das ist auch dieses positive Feedback, was mir an einem Job so gefällt, wo ich mir denke, okay, das ist gut, weil ich kann teilweise den Menschen halt wirklich helfen, ne? Wenn es halt so eine Situation gibt. So.
Ja, es ist vor allem so eine sehr direkten Feedback von den betroffenen Menschen.
Ja, das ist schon, das ist angenehm.
Du hast gesagt, du hast Familie. Es klang auch so nach mehreren Kindern.
Zwei.
Genau. Wie geht deine Familie damit um?
Also die Kinder sind sehr stolz, habe ich immer oft den Eindruck, ne, dass sie dann erzählen, mein Papa ist Feuerwehrmann und der Große, der ist jetzt 6, der kommt jetzt im Sommer in die Schule. Da ist so ein bisschen das Interesse abgeebbt. So am Anfang fand es auch immer toll und ist mit zur Wache gekommen. Und dann zu Weihnachten gibt es eine Weihnachtsfeier immer an den Wachen.
Mhm.
Und das halt für die Kinder super toll ist. Und dann bauen wir halt vorher so ein kleines Holzhaus und das brennt dann. Und die Kinder dürfen das dann löschen und Hüpfburgen. Und wird gemeinsam Kuchen gegessen und ein bisschen Abendbrot. Und die Kinder dürfen auf den Feuerwehrautos rumtouren. Und das ist für die Kinder natürlich so in dem Alter riesengroß. Und es gibt auch von anderen Eltern aus dem Kindergarten, die dann immer wieder zu mir sagen bei Festen, sagen, Paul, das ist gemein, so du hast den Kindheitstraumberuf schlechthin so und ich sitze nur am PC, ich kann meinen Kindern nichts erzählen von meinem Job, so ich bin überflüssig eigentlich und das merken die Kinder schon und meine kleine Tochter, die Liva, die ist 2 Jahre alt und egal wo wir Feuerwehr sehen oder ein Feuerwehrauto oder ein Rettungswagen, dann sagt die Feuerwehr, Papa, bist du das und da bist du auch drauf oder wenn sie Bilder sieht und für die ist das, glaube ich, cool. So, das hätte ich damals selber auch nicht gedacht. Also für mich kam das als Kind eigentlich nie in Frage, Feuerwehrmann zu werden. Ich wollte immer Fußballer werden. So, das war für mich halt nicht der große Traum, aber es ist halt für viele Kinder einfach so. Und dieses Leuchten auch wenn man unterwegs ist mit den Feuerwehrautos auf den Straßen und an der Kita vorbeihält oder eine Brandmeldeanlage in der Schule oder im Kindergarten losgeht und die Kinder sind alle da und man macht noch Fotos mit denen und die dürfen sich mal raufsetzen oder einen Helm aufsetzen. So, das ist so ein Leuchten in den Augen der Kinder und das ist bei mir zu Hause auch so.
Okay.
Also bei den Kindern. Und meine Frau macht das auch sehr, sehr gut mit und ich glaube, die ist auch ein Stück weit stolz so und sagt auch, das findet sie gut und hat mich damals ja auch dazu unterstützt und gesagt, ja, mach das auf jeden Fall. Der Beruf und Hauptsache, ich komme immer gesund wieder.
Ja, das ist das Wichtigste.
Genau, ja.
Zum Abschluss noch eine Frage.
Mhm.
Bist du eher Team Highway to Hell oder Team Stairways to Heaven?
Stairways to Heaven.
Sehr schön.
Doch, auf jeden Fall.
Paul, vielen Dank für das offene Gespräch.
Sehr gerne.
Und die Einblicke, die du uns gewährt hast. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.
Nine to five, genau.